Hallo, mein Name ist Michael Ziegern.
Und mein Name ist Oliver Utesch.
Und gemeinsam sind wir die
Fotobuddies.
Ja, so nennt man uns.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei den Fotobuddies. Podcast-Folge, lieber Olli.
24.
Nächstes Mal haben wir dann 25, Silberhochzeit.
Wow. Dann ein Vierteljahrhundert. Nee, Quatsch.
Apropos Silberhochzeit, wir sind ja Buddies, wir sind ja nicht verheiratet, ne? Und das Gute an der Geschichte ist, wir sind unabhängig und können immer noch sagen, wir gehen auch mal mit anderen Leuten los. Und du hast mir gerade gesagt, dass du auch mal mit Klaus Hellmich losziehen möchtest.
Ja, morgen sogar. Also jetzt,
morgen schon.
Wir zeichnen auf dem Freitag auf und morgen treffen wir uns und werden ein Model-Shooting haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Zumal Klaus ja nun wirklich der absolute Porträtspezialist ist.
Ja, wenn du auf sein Instagram guckst, den hatten wir. Übrigens, Klaus Hellmich, Lichtbildidealisten.
Stimmt, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt abonnieren
genau.
den Kanal.
Und wir hatten ihn ja schon als Interviewpartner. Ne? Das ist so diese, ja, so ein Ruhrpott-Slang, fand ich richtig gut. Also, genau. Der ist schon ein witziger Kerl. Ne?
Ich bin echt sehr gespannt. Ich habe ja eine Zeit lang auch mal Porträts gemacht. Das ist aber wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich einfach auch nicht mehr so Bock hatte auf Entertainen irgendwie. Ich kann dir das gar nicht erklären, aber ich hatte immer mehr Lust, irgendwie alleine loszuziehen.
Ja, Landschaften, Architektur.
Diesmal haben wir tatsächlich ein Model dabei. Die ist auch jetzt gerade am Kommen auf Instagram. Also es wird eine spannende Geschichte. Das Video wird auf dem Kanal von Klaus zu sehen sein. Und ob wir nun noch was für meinen Kanal vorher machen oder nicht, das ist noch ein bisschen in der Schwebe. Aber da sind wir noch am Feilen.
Ja, aber man muss ja gucken, wie viel Zeit dann auch wirklich zur Verfügung steht. Muss ja nicht immer, dass jeder sein Ding macht, sondern wenn man einfach sowas macht. Ne?
Ja gut, und wenn es hier in Hamburg schifft, dann können wir uns das eh knicken. Dann müssen wir unter der Brücke shooten.
Ja, oder genau, funktioniert natürlich auch.
Ja.
So, ein Thema, was mir immer noch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, das hatten wir jetzt ja schon in den nächsten oder in den letzten zwei Podcasts, hatten wir das ja schon ein bisschen besprochen. Es geht immer noch um das Thema Werbung.
Ja.
Und wir haben jetzt ja schon Umfragen gemacht, wie, wo, was und nach wie vor immer noch an dieser Stelle danke erstmal, dass wir unsere, an dich Olli, dass du unsere kleine Homepage da fertig gemacht hast.
Ja, ich hoffe auch, dass die immer noch steht. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Woche nicht mehr raufgeguckt und ich weiß, dass einige haben geschrieben, da gibt es irgendwelche Warnungen wegen Gewalt oder Porno oder Geheimdienst oder ja, da hat mich einer angeschrieben, dass bei ihm sämtliche Alarmglocken auf dem Rechner angingen. Aha. Also ihr braucht keine Angst haben, Michi und ich sind keine Mitglieder einer terroristischen Vereinigung oder eines Geheimdienstes. Wie das kommt, weiß ich nicht. Ich vermute, das hat er auch vermutet, das liegt so ein bisschen an diesem Buy Me a Coffee Knopf, den wir damit eingebaut haben, dass der halt auf eine andere Seite verlinkt.
Trotz alledem, es funktioniert ja ganz gut.
Es funktioniert super und auch nochmal ein riesen herzliches Dankeschön für die Leute, die uns Kaffee gespendet haben. Das hat super funktioniert. Wir haben den Break-Even erreicht. Das kann man ja hier mal zur Transparenz sagen. Wir sind jetzt kostendeckend und vielen Dank dafür. Aber ich habe dich unterbrochen, Michi. Du wolltest noch was erzählen zur Werbung.
Nein, das ist egal. Genau, das war auch der Punkt. Ja jetzt geht es ja eben darum, dass wir auch angeschrieben worden sind oder auch mit Leuten schon gesprochen haben, dass wenn jemand bei uns Werbung halt machen möchte, haben wir uns zusammengesetzt, Olli, und haben gesagt, also wenn, dann irgendwo am Anfang einen kleinen Blog. Ich glaube, wir selber drüber reden wollen wir ja eigentlich nicht. Wenn, dann ist es irgendwie, oder wir sagen, gesponsert bei oder wie auch immer. Jetzt kamen die ersten, ja, macht es nicht wie die anderen großen YouTuber, dass es euch nur noch um Geld geht, dass ihr euch bereichern wollt und so weiter. Erstmal machen wir das Ganze transparent. Olli, du hast es gerade gesagt, wir haben jetzt, keine Ahnung, 30 Euro im Plus im Säckel, sage ich jetzt einfach mal.
Genau.
Und das ist.
Die sind allerdings jetzt dann auch ja im November und Dezember dann aufgebraucht wieder für.
Ja, wieder für die nächsten Kosten hier mit den Homepage.
Und also insofern, ich würde sagen, wir sind jetzt auf einem gesunden Niveau. Ich will jetzt nicht sagen, ihr braucht uns nichts mehr spenden. Das wäre auch gelogen. Aber ich sag mal so, reich werden wollen wir damit nicht. Das nochmal fett unterstrichen.
Und wenn es eben so ist, dass Werbung bei uns dann läuft, wird dieses Geld ja auch oder der Überschuss reinvestiert. Olli, wir haben mal rumgesponnen, wenn das jetzt wirklich so klappt und alles so schön ist, dann hätte man die Möglichkeit, zumindest reicht es für einen kurzen Kurzurlaub in Deutschland, wir beide in irgendeinem Hotel oder Pension unterwegs, und damit fließt das Ganze ja wieder in Social Media zurück. Das heißt, alles, was wir an Geldern einnehmen, landet nicht in unserer privaten Tasche und ich kaufe mir da ein schönes Eis von, sondern wir wollen das, was da reinkommt, gleich wieder reinvestieren. Ja, entweder hier in den Podcast, was wir Schönes erleben oder wie auch immer. Und so stellen wir uns das vor,
richtig? Genau, oder dass man halt mal einen Fotowalk in einem Armani-Anzug macht. Das kann man auch mal machen.
Na, Olli.
Was denn? Ich kann doch ehrlich sein, oder nicht?
Ja. Nein, nein. Du nicht im Armani-Anzug, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Der passt mir auch gar nicht.
Genau. Nee, so wollen wir das machen, und vielleicht kommt jetzt irgendwann wirklich mal zustande, dass wir live was machen. Und wenn man live was macht, dann braucht man ja auch ein bisschen Equipment dafür und so weiter. Ja, Olli, da müssen wir dran, und da können wir dann das Geld nehmen und investieren. Ja. Olli, live, bitte. Ich habe voll Bock auf live. Ja. Im Moment kann ich es nicht, weil ich hier so eine langsame Kackleitung habe. Und überall ist Glasfaser in irgendwelchen Timbuktu-Ländern. Und hier, wo ich mitten in der Stadt wohne, da, ne. Also das wird irgendwann kommen. Also live machen wir.
Ich bin noch nicht davon überzeugt. Da musst du noch deutlich mehr Überzeugungsarbeit bei mir leisten. Bei mir ist das Problem einfach, ich finde selber Livestreams relativ langweilig. Hoffentlich fühlt sich jetzt niemand angegriffen, aber ich sehe das oftmals, dass Leute da sitzen, dann sagen sie so, ihr könnt uns jetzt Fragen stellen. So, und dann dauert das und dann guckt einer auf den Monitor, kann nicht richtig lesen, sagt dann, oh ja, hier hat jemand gefragt, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke. So, und dann kommt wieder die nächste Pause und dann will wieder, ja, habt ihr denn Fragen?
Ja,
schreibt doch mal was.
Ja,
nein. Ist Olli. Noch nicht meins,
Michi. Nein. Und ich weiß, es ist ja auch bei, viele fangen ja erstmal an, ne? Und ich sag mal, ich beobachte das ja auch, ob hier, wie heißt er noch, Rico und Dennis hatten ja auch was zusammen gemacht, dann merkt man alles, das muss erst so ein bisschen anlaufen. Ich würde das knallhart. Ich würde das so machen, man macht was live und wir haben genau wie jetzt hier im Podcast unsere Themen. Und das, was die Leute die Möglichkeit haben, uns Fragen zu stellen, reinzubuttern, da muss ich auf jeden Fall ein Dritter dahinter stehen, der uns die Fragen vorsortiert, weil so anders geht das nicht. Und dann kann man spontan und schnell darauf reagieren. Damals hat er das sehr, sehr gut gemacht. Wie hießen sie noch? Gibt's ja leider nicht mehr. Fotoschnack.
Ja, aber die waren ja auch nicht live, oder?
Die waren live. Natürlich waren die live.
Bist du sicher?
Und ja, die waren live. Hallo, die hatten ja ein richtiges Team hinter sich. Und das ging ratzfatz mit den Fragen. Und die hatten ja auch Gäste in ihrer Show gehabt und alles. Und das Format finde ich schade, dass es nicht mehr gibt. Ich weiß, es ist aufwendig. Aber auf sowas hätte ich Bock. Und das, wie gesagt, Olli, muss vorbereitet werden. Wenn wir uns nur gegenüberstehen und sagen, mal gucken, was für Fragen reinkommen, also das Risiko möchte ich auch nicht eingehen, dass da der ganze Beitrag nur mit und mal gucken. Wie gesagt, vertrau mir da, wenn ich sage, wir gehen live und es ist vorbereitet, dann wird es auch funktionieren und es wird Spaß machen. Mal sehen, was die Leute dazu schreiben. Wollen die Leute uns auch mal live haben? Bitte schreiben auf www.fotobuddies.de. Was heißt das? Nicht die Fotobuddies, sondern nur Fotobuddies, ne? Oder? Was hast du?
Warte.
Ich weiß.
Warte.
Jetzt weißt du nicht mehr.
Ich glaube nur Fotobuddies.de.
Ich glaube, ja,
das sind auch. Wir.
Genau. Sind also nicht die Fotobuddies, sondern www.fotobuddies.de. Da schreibt doch bitte mal drauf, wollt ihr, dass wir live für euch mal was machen?
Genau. Nutzt den Kontaktbutton natürlich. Also nicht direkt auf der Homepage schreiben, bitte. Ich sehe jetzt schon wieder 15 Leute, die mit dem Edding auf ihrem Monitor was rummalen. Bitte den Kontaktbutton nutzen und die Tastatur.
So. Schön. Ja, Olli, ich war jetzt wieder eine ganze Woche in München zusammen mit dem Waldemar Keibel, das ist der von Reveal Rabbit. Wir haben viel gearbeitet, sind viel geflogen für die deutsche Flugsicherung.
Und hast nichts mitgekriegt, was Kamerawelt Deutschland alles so passiert ist. Genau.
Ich lag heute Morgen in der Badewanne, habe mir mein Smartphone ausnahmsweise mal mitgenommen und habe mal so durchgetuckert, weil ich ja wusste, dass wir heute was machen. Und mal geguckt, was ist jetzt so Neues rausgekommen. Da waren zwei Sachen. Zum einen, Olli, du bist jetzt dran.
Ja, ich habe festgestellt, dass tatsächlich Nikon so aus dem Nichts gekommen ist. Man hat gar nicht großartig was gehört. Und auf einmal schossen wieder, war ja wieder Review-Bombing angesagt auf YouTube. Nikon ja. Z6 und Z7. Und man soll nicht Mark II sagen, hat Martin Krolop gesagt.
Krolop gesagt, genau, wollen die nicht.
Er möchte nicht, dass das ein Mark II genannt wird. Aber genau. Es ist die zweite Variante der Z6 und der Z7. Mhm. Und ja, da können wir mal ein bisschen drüber schnacken. Und es ist noch eine dritte Kamera erschienen. Ich lasse jetzt mal die ganze Sony-Kacke weg. Wir sind ja hier nun kein Sony-Podcast. Fuji ja. hat eine Kamera rausgebracht, die so ein kleines bisschen auch sehr interessant sein könnte. Das ist die Fuji XS10.
10, genau.
Und auch da,
Einsteigerformat so ein bisschen.
Genau, und auch da schossen Reviews wie Pilze aus dem Boden. Ja. Die ganzen Großen haben die Dinger getestet. Ja, nebenbei sind natürlich auch noch das Google Pixel 5 erschienen und das iPhone 12. Also es sind eine Menge Geräte erschienen, mit denen man Fotos machen kann. Aber wir wollen uns heute mal so ein bisschen thematisch der neuen Kameras widmen. Genau,
denn Weihnachten steht vor der Tür. Die wollen jetzt alle irgendwann im November, dass es auf den Markt knallt. Ne?
Genau, vielleicht mal datenblattmäßig zur Z6 Variante 2.
Ja.
Klingt auch bescheuert, ne? Aber egal, also vom Preis her, unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.199. Ich habe hier als Quelle habe ich digitalkamera.de offen.
Ja.
Ja, ist eine Kamera Vollformat.
Ja.
Also Kleinbild. Mhm. Was haben wir hier? 24,5 beziehungsweise 25,3 Megapixel.
Pixel, ja, also genau wie die alte auch.
Genau, Video kann sie 4K, derzeit hier steht jetzt noch 30 Frames, aber ich habe Leuten hören, dass wohl 60 Frames angedacht
werden sollen.
Das ist das Mindeste, was nach oben gemacht werden muss. Genau, wird wahrscheinlich dann per Firmware-Update, denke ich mal, noch nachgeliefert. Also 4K 60.
Ob man es wirklich braucht, sei dahingestellt.
Das ist übrigens auch eine Sache, die die Fuji XS10 nicht hat. Da hat mich ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin.
Ja, die machen 4K nur mit 30, das habe ich auch gesehen.
Genau, und da will man wahrscheinlich sich selber keine Konkurrenz machen, was die X-T4 angeht, ne? Weil die kann ja 4K 60.
Ja, ja. Aber das kostet ja auch unter 1.000 Euro, die Fuji, ne? Soll ja unter 1.000 Euro kosten, also das finde ich dann schon mal nicht schlecht.
Ja, gut, ne? Die Z6 Variante 2 soll 29,59 aufnehmen können, heißt also keine unbegrenzte Aufnahmedauer. Full HD soll das Ding bis 120 Frames laufen.
Dann macht die Fuji 240 in Full HD, glaube ich.
Richtig. Ne? Ja, was gibt's noch zu sagen? Frag mich mal was. Ich guck mal, ob ich das finde.
Ich sag mal, wenn Z oder Nikon grundsätzlich, also ich sag mal, wir haben ja damals schon drüber gesprochen, hätte Nikon damals im gleichen Atemzug, als es Sony geschafft hat, Vollformat spiegellos den Markt zu erobern, hätte Nikon damals schon mit Z5, 6 oder mit 6 gearbeitet. Ich glaube, ich wäre nicht bei Sony gelandet, sondern ich wäre Nikon treu geblieben. Aber die haben sich sehr lange Zeit gelassen, haben jetzt auch genug Zeit gehabt, ihre Kameras auszureifen.
Ja, mein Problem ist tatsächlich noch das neue Bajonett, ne, was mich gestört hat. Das war ja auch tatsächlich der Grund für mich zu wechseln, weil ich keine Lust auf eine adaptierte Lösung habe. Und
ja gut, ich hatte ja damals von Sony auch jetzt nicht massig an Objektiven. Ne? Also ich sag mal, meine Entscheidung war ja irgendwann von dem Kleinkram, den ich hatte, dann irgendwann zu sagen, was mache ich denn jetzt? Und wie gesagt, hätte Nikon damals das gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich bei Nikon geblieben.
Ja. Aber lass uns noch mal kurz die Z7 auch beleuchten, weil dann haben wir, glaube ich, die drei Kameras, was die wichtigsten Dinge angeht, abgefrühstückt. Die Z7 steht hier tatsächlich drinnen mit 4K 60 Bildern, aber auch nur 29 Minuten Aufnahmelimit, hat 46,9 Megapixel beziehungsweise 45,7. Diese beiden Zahlen sind tatsächlich der Unterschied zwischen physikalisch und effektiven Megapixeln.
Ja, ja. Aber hat die alte ja auch gehabt, die 7.
Genau, also da hat sich nicht viel geändert. Was den Autofokus angehen soll, Phasenautofokus, also das wird sich nicht großartig, glaube ich, verändert haben. Also in dem Bericht von Martin Krolop war es tatsächlich so, dass die Augenautofokuserkennung ein bisschen besser sich ein bisschen verbessert haben soll zu den Vorgängerversionen. Aber die Frage, die sich mir tatsächlich stellt, wenn ich die Vorgänger habe, Und die Frage stellt sich ja immer, brauche ich unbedingt die neue Variante oder was würde mich zum Kauf verleiten?
Ja, das wird die Zeit eben zeigen und ich gehe davon aus, dass Martin hat ja das Modell vorgestellt, hatte das glaube ich nur einen Tag gehabt, da standen sie schon mit Maschinenpistolen hinter ihm, dass er das Ding ja nicht außer sie mit einpackt und ja. Ich gehe davon aus, dass die Zeit zeigen wird, was diese Kamera dann besser kann, denn ich meine mal, Nikon wird ja nicht aus Spaß einfach nur eine 2 dahinter geschrieben haben und versuchen, so ein paar haarkleine Verbesserungen reinzunehmen, sondern die wollen natürlich auch an ihrem Kram da arbeiten. Und ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt.
Die Frage,
und
da muss man mal gucken. Die Frage ist, was hat Nikon da eigentlich jetzt auch unter Druck gesetzt? Ne? Also man weiß ja, dass Canon und Sony 2 Kameras auf den Markt geworfen haben, die ja, die eine marketingmäßig ein kleines bisschen besser, die andere ein bisschen schlechter. Wer was, sage ich jetzt nicht. Aber es ist ja so, dass man vielleicht dadurch auch Nikon so ein kleines bisschen unter Druck gesetzt hat, zu reagieren, obwohl ja die Kameras nicht schlecht waren, wie du ja schon sagst, ne?
Die
vorherigen vom Z-Mount. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass die heiligen drei Könige, hätte ich beinahe gesagt, von Nikon jetzt auch für das Z-Mount verfügbar sind. Das heißt, es geht los mit einem 14 bis 24-28.
Ja.
Dann das 24-70-28 und auch das 70-200-28. Die sind jetzt alle drei für Nikon Z zur Verfügung.
Genau, musst du auch.
Und das ist du wirklich.
Musst es abdecken.
Genau, also wenn ich jetzt tatsächlich damals bei Nikon einen Wunsch frei gehabt hätte, wären es die drei Objektive gewesen, weil die decken wirklich alles ab und haben fast alle drei Festbrennweiten-Niveau.
Ja, richtig. Ja, das ist, ich meine, das wird immer noch, ich glaube, die alten Fotografen schwören ja immer noch auf ihre Festbrennweiten, was durchaus natürlich auch schön ist, sag ich jetzt mal. Und ich sag mal, früher war eine Festbrennweite fast immer grundsätzlich besser als ein Zoom-Objektiv. Das ist heute nicht mehr so. Wenn ich jetzt bedenke, auch was Tamron da geleistet hat mit seiner Serie, hast du drei Objektive, hast eigentlich kompletten Brennweitenbereich abgedeckt. Und das wird Nikon auch so machen und ich finde es auch gut, dass es so ist. Somit hast du dein Portfolio an Objektiven und eigentlich den kompletten Brennweitenbereich abgedeckt. Und bei Offenblende 2.8 im Vollformatbereich glaube ich schon, dass das vollkommen ausreichend ist. Mhm. Wer wirklich, so wie du, ein absolutes Bouquet haben möchte und so weiter, da muss halt eine Festbrennweite mit Offenblende 1.4 oder 1.8 wieder herhalten.
Ja,
aber
Zum Preis noch von der Z7, von der neuen, die liegt bei 3.399. Und ich habe jetzt.
Ist, glaube ich, günstiger als damals die Z7 so, ne?
Das weiß ich gar nicht. Kann durchaus sein. Was ich jetzt noch mal gesehen habe, ist, dass die Z6 den Phasenautofokus mit 273 Sensoren hat und die Z7 mit 493 Sensoren. Das ist also deutlich mehr bei der Z7, aber hängt wahrscheinlich ja auch mit der größeren Auflösung zusammen, ne?
Das kann sein. Definitiv ist es so, ich habe immer das Empfinden, dass Sony immer dass Sony der Vorreiter für den guten Autofokus. Natürlich, Canon wollen wir da ja jetzt auch nicht mal hinters Licht setzen.
Ich glaube, die geben sich beide nicht viel. Das sind beides die Marktführer, was Autofokus angeht.
Ja, ne? Und Nikon muss zusehen, dass er natürlich da in dem Bereich in der Fotografie möchte ich es jetzt gar nicht mal anzweifeln, aber zumindest in der Videografie muss Nikon, finde ich, schon ein bisschen aufholen, ein bisschen was machen. Und vielleicht schafft das ja die Z6 II und die Z7 II ja auch. Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Denn ich sag mal, die haben jetzt ja nur so ein Vorführmodell bekommen. Ich glaube, das, was wirklich jetzt auf den Markt kommt, ist noch gar nicht da, ne? Oder bin ich da fehlinformiert?
Gute Frage. Nee, also ich würde auch jetzt tendieren, dass das im November, glaube ich, auf den Markt kommen soll.
Genau. Und da muss man sehen, wenn das Modell
genau, beide Modelle wird. November 2020 vorgesehen.
Ganz genau.
Ja. Nee, Entschuldigung, die Z7 Dezember sogar erst. Also die soll ins Weihnachtsgeschäft kommen.
Ja, super. Und da wird sich zeigen, was die Erfahrung, Langzeitberichte finde ich immer schön. Wie letztens, ich habe in meinem letzten Bericht war, glaube ich, Sony Alpha 6400, die du ja nicht mehr hast.
Genau. Ne?
Schlummi hat seine Kamera verkauft, aber ich habe sie so viel benutzt und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt
machst du mal. Das heißt hier Schlummi. Ich bin glücklich mit meiner Pocket.
Ja,
ist doch okay. Mit deiner Ex-Pocket.
Mit meiner Ex-Pocket.
Ich habe mich für deine Ex entschieden, sozusagen.
Gut, alles klar.
Ich muss tatsächlich sagen, auch der letzte Fotowalk, den ich da im Wald gemacht habe, auch hier beim Schneiden, so von der Qualität her, das ist tatsächlich die Kamera, die alle meine Ansprüche für einen Fotowalk erfüllt. Also
richtig. Und da brauchst du auch keine Hintergrundunschärfe, so extrem, sag ich jetzt mal.
Oder? Nein. Also sie ist ja so ein bisschen vorhanden, aber ein größerer Sensor wäre natürlich toll. Ich warte da jetzt tatsächlich noch auf das, was kommt. Apropos Sensor, um das nochmal abzuschließen mit den neuen Kameras, die Fuji XS10 ist natürlich keine Vollformatkamera. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben. Das ist eine APS-C. Nee, APS-C. Wie auch Fuji 26 sonstige Megapixel. Kameras, bis auf die Mittelformat, die sie haben. Aber in erster Linie im Consumer-Bereich liegt Fuji ja immer Wert auf die APS-C-Sensoren. Ja. Die Kamera soll auch im November kommen. Du hast es schon gesagt, Preisempfehlung 9,99.
Wird da noch drunter gehen.
Geht das aus. Kann gut sein, was der Marktpreis nachher hergibt. 26,1 Megapixel.
Was kostet die Fuji X-T4 inzwischen? Ich weiß es gar nicht. 1,5? 1,6? Ich habe nichts. Ich habe in meinem Kopf bis im Moment. Gut, du musst mich heute ein bisschen durchschleifen.
Ich gucke mir das mal an. Fuji X-T4 liegt bei 1699 Euro bei dem großen Fluss.
Siehst du wohl. Und dann müsste man mal gucken, ich sag mal, wer im Fuji-Geschehen einsteigen möchte. Also ich sag mal, wenn ich mit Fuji arbeiten möchte oder ich habe mal irgendwann mal Geld in meinem Leben über und ich sage, ich habe ja gerne verschiedene Marken, wäre die Fuji XS10 mein Favorit, weil sie ist erstmal unter 1000 Euro. Ist, finde ich, als Einsteiger oder als Zweitkamera für mich persönlich durchaus interessant. Wer dann mehr möchte, kann ja auch die 600 Euro mehr ausgeben.
Was ich jetzt wieder hochinteressant finde, ist, ich lese das hier gerade, Phasenautofokus, das heißt der gleiche Phasenautofokus, also nicht der gleiche, sondern auch ein Phasenautofokus wie in der Z6 und in der Z7.
Ja, ja.
Aber wenn ich jetzt mal vergleiche, die Z6 hat natürlich einen Vollformatsensor, aber hat 273 Sensoren, Phasen.
Ja.
Und die Fuji hat 425 Sensoren. Ja. Das heißt, die geht eigentlich von der Anzahl der Sensoren eher in die Richtung der Z7. Und das für einen Preis von unter 1000 Euro.
Ja.
Was wir noch nicht gesagt haben, und viele werden das natürlich schon gesehen haben, weil die ja schon wieder in allen möglichen Reviews in die Kamera gehalten wird. Die Fuji XS10 ist optisch eigentlich keine Fuji. Da, glaube ich, stimmst du mir überein, ne?
Ja.
Da fehlen ein paar Oldschool-Räder.
Ganz genau.
Sprich die Belichtungs-.
Ja, aber oben dieses eckige für den Sucher da oben, das hat es auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass man ihn auch als Fuji erkennt.
Definitiv. Ich finde interessant an der Kamera, dass du dir quasi alles frei belegen kannst. Und die hat ja ganz, ganz viele Stellräder und Knöpfe, die man sich komplett frei belegen kann und wo auch nichts draufsteht. Also,
richtig.
Wenn ich mir die
fand die früher völlig unrelevant für mich, ehrlich. Ich habe eine Kamera gehabt, habe geguckt, wo sind die Sachen und versuche sie wiederzufinden. Seitdem ich jetzt die 6400 oder dieses Mein-Menü habe, das alleine schon, da lege ich jetzt inzwischen wirklich Wert drauf, dass ich sage, ich kann mir das so konfigurieren, wie ich das haben möchte, auch mit Schaltern und Knöpfen.
Ja.
Und da muss ich sagen, das spart bei mir persönlich unheimlich viel Zeit, schnell umschalten zu können. Also das finde ich gut, wenn eine Kamera sowas grundsätzlich mit anbietet.
Ne? Bei mir ist eigentlich tatsächlich immer nur das, was ich an Buttons umbelege, ist der Backbutton-Autofokus. Also den muss ich haben, an den habe ich mich so gewöhnt. Das heißt, dass ich den Autofokus vom Auslöser wegnehme und ihn mir hinten auf den AF-On-Button lege. Also da fokussiere ich immer mit. Das machst du gar nicht, ne?
Nein. Also ich habe andere Funktionen, weil ich ja ständig switche zwischen Video, weil du, wenn du videografierst, nimmst du ja, wie gesagt, zum Vloggen deine Osmo und zum Fotografieren und Zeigen der Bilder hast du ja deine Kamera.
Genau.
Und bei mir habe ich eine Kamera mit und die muss für alles herhalten und deswegen switche ich ständig zwischen Video und Fotografie und bei Nacht und bei Tag und so, das ist so mein Alleskönner. Und wenn ich da jetzt noch großartig im Menü rumsuchen müsste, hätte ich, wie gesagt, keinen Bock drauf.
Da aber ist es übrigens aber bei Fuji, und da muss ich wirklich mal ganz explizit loben, die Leute von Fuji, wenn du da vom Foto in den Videomodus schaltest, hast du beim Video Modus auch ein ganz anderes Menü. Das finde ich ist wirklich eine innovative Geschichte, die sich manche andere Hersteller abgucken könnten. Das finde ich zum Beispiel bei Sony nicht gut gelöst. Also da musst du, egal was
da
du
ist gerade alles machst, in einem drin.
Genau, musst du dich in den Menüs durchsuchen und musst gucken, was du gerade machst, um das zu verstellen. Also sprich,
und ich will jetzt Video und deswegen bin ich deswegen bin ich froh, mein Menü zu haben. Denn das habe ich bei Sony auch nicht verstanden. Die haben ja dieses, ich sag mal, Spalte 1 und Spalte 2, die 1 sollte für Foto sein, die 2 sollte für Video sein. Aber manche Sachen vermischen sich so blöde, wo ich denke, warum packst du es jetzt dahin? Ne? Also da finde ich schon gut, dass man halt die Möglichkeit bekommt, das zu machen. Ist aber wahrscheinlich auch der Unterschied, ja?
Lass mich dich mal jetzt was fragen. Ja. Was wäre für dich ein Grund, auf Fuji mal umzuswitchen? Also du hast ja nun mit der 6400 eine durchaus vergleichbare Kamera. Mhm. Hast natürlich auch Objektive dafür, aber warum, wenn du jetzt beides nebeneinander liegen hättest, warum würdest du dich vielleicht für die eine oder die andere entscheiden? Also was müsste Fuji eigentlich haben, damit du wechseln würdest? Gerade die S10, XS10.
Ja, komplett wechseln, hatte ich dir anfangs gesagt, würde ich wahrscheinlich nicht, weil ich mich mit dem, was ich jetzt habe, zu Hause fühle und das ist okay. Fuji wäre für mich was Neues, was ja exotisch jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal, haptisch alles in der Hand zu haben oder andere ja Fähigkeiten der Kamera zu entlocken, was dann auch Spaß machen kann. Mhm. Die Freude am Fotografieren, und ich glaube, da sind wir uns immer wieder einig, ist nicht nur das Endprodukt, das Foto zu sehen, sondern die Kamera anzufassen, die Einstellung vorzunehmen und so weiter. Mhm. Ich arbeite ja auch gerne mit meiner, oder habe gerne gearbeitet, inzwischen habe ich sie verkauft, die Olympus. Und das ist eine ganz andere Einstellungsmöglichkeit. Aber es ist einfach schön, damit arbeiten zu können. Und ob kleiner, leichter oder wie auch immer.
Ja, ich muss auch sagen, also Fuji hat mich bisher immer so ein bisschen gereizt, gerade auch, weil die Bedienung halt eine komplett andere war. Mhm. Grüße an der Stelle auch an Andreas Brenner, der mich auch mal hat so ein bisschen versuchen, oder er hat mal versucht, mich auf den Fuji-Weg zu ziehen. Das war im Bereich eines Fotowalks und ich war fasziniert von den JPEGs, die Fuji gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke, die diese Kamera hat. Und Michi, wir haben das zwar erst ein bisschen später als Thema gedacht, aber vielleicht können wir das dadurch tatsächlich mal vorziehen. Du hast mich nämlich in der Vorbesprechung ja auf was angesprochen, gerade was JPEG angeht. Wenn man viel mit JPEG arbeitet, ist Fuji deutlich interessanter, als wenn man viel mit RAW macht. Und da hattest du tatsächlich ein Thema, was du ansprechen wolltest, ne?
Ja, ganz genau. Das ist nämlich die Geschichte, hat überhaupt JPEG noch eine Daseinsberechtigung, sage ich jetzt mal, bei den Fotografen, die jetzt schon weiter am Start sind. Denn inzwischen ist es so, bei mir ist es auch so, eigentlich kann ich JPEG und RAW in der Ausgabe streichen und nur noch RAW-Bilder machen, weil es gibt kein Bild mehr eigentlich, was ich nicht irgendwie bearbeiten möchte oder wie auch immer.
Und du warst ja eigentlich immer ein Verfechter von JPEG, ne? Du hast ja eigentlich fast nur JPEG gemacht, ne?
Ganz genau, aber wie gesagt, das lief immer noch parallel. Und irgendwo ist es aber so, ich habe gerade, wenn ich für meine Reviews irgendwas mache, dann schalte ich wieder um auf JPEG, damit ich, sag ich mal, so kommt es aus der Kamera und fertig. Denn wenn ich Objektive miteinander vergleiche, dann möchte man ja auch das, was die Kamera nachher im Endeffekt aus dem Bild macht, ja auch zeigen. Und deswegen bin ich der Meinung, JPEG hat nach wie vor noch seine großen Vorteile. Und gerade wenn man das macht und direkt von der Kamera aufs Smartphone überträgt und dann ballert man das gleich raus, ich finde es gut. Und wenn das Bild, wenn man durch den Sucher guckt, gemacht worden ist und du siehst, das fertige Bild gefällt dir schon genauso, wie es ist, ey, also ich finde es toll und gerade im Schwarz-Weiß-Bereich. Aber du hast gesagt, machst du gar nicht mehr.
Genau, also du verlässt dich ja sehr, sehr dann auf die Interpretation deiner Kamera. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wenn du JPEG machst, dann gibst du der Kamera eigentlich die Bearbeitung in die Hand und sagst, ich vertraue dir. Natürlich bei Sony ja mit etlichen Farbprofilen. Oder auch bei Fuji.
Ja, nicht so ganz. Ja, aber auch bei Olympus. Olympus war das so. Wenn ich explizit jetzt mal schwarz-weiß fotografiere, habe ich die Einstellungsmöglichkeiten in der Kamera zu sagen, ich will mehr Kontrast haben und ich möchte das mehr und weniger Schärfe, mehr Schärfe und so weiter. Ich kann meine Bildbearbeitung, die ich sonst in RAW mache, grob gesagt auch in der Kamera vornehmen.
Denn ich sage halt JPEG. Du machst dann trotzdem JPEG. Also du legst dich quasi einmal fest. Du stellst deine Kamera einmal ein, so wie du die Bilder magst. Also wie du sagst, kontrastreich, bisschen mehr Schärfe. Und dann vertraust du aber farblich, so will ich das jetzt mal umformulieren, du vertraust, was das Farbprofil angeht, der Kamera. Weil das kannst du ja nicht mehr ändern, großartig. Ja.
Genau, und das ist eben auch der Unterschied, dass einige zum Beispiel sagen, oh, Canon macht so schöne Hautfarben. Fuji macht vielleicht das so und Nikon ist da ein bisschen klarer oder wie auch immer. Das sind die Sprüche, die man von früher aus den Reviews halt noch kennt. Und es ist ja auch so, dass gewisse Objektive auch die Farbe manchmal ein bisschen anders wiedergeben. Ich habe das bei Samyang-Objektiven auch mal gehabt, dann ist es so ein bisschen rötlicher, das war so ein bisschen wärmer, die Farbe.
Ist mir auch aufgefallen bei 45er, ja.
Genau, und bei anderen ist es aber immer ein bisschen, ja, nicht bläulich, aber ich sag mal, es ist einfach ein bisschen, es sieht anders aus. Und wenn die Kamera selber im JPEG, kannst du genau sehen, was die Kamera aus deinen Bildern dann macht. Und wenn dir das nicht gefällt, kannst du es ja innerhalb der Kamera ändern.
Und, also ich, du hast mich ja auch gefragt und ich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche eigentlich keine JPEGs mehr, weil ich möchte jedes Bild, was ich mache, möchte ich selber interpretieren. Also das, ja, was du sagst, wo du sagst, ich vertraue, was das Farbprofil angeht, auf die Kamera und auf die Kamera interne Software.
Ja.
Das ist bei mir gar nicht so. Also ich sehe natürlich hinten drauf ja immer ein interpretiertes Bild. Wer das nicht weiß, es ist immer ein JPEG, was du hinten auf der Kamera angezeigt bekommst. Du siehst dort nie ein RAW-Bild. Das wird immer interpretiert von der Software der Kamera. Und ich bin tatsächlich jemand, ich brauche dieses Rumfummeln an den Reglern bei jedem Bild, weil auch als Beispiel mein letzter Fotowalk, wenn man sieht, was ich gefilmt habe mit der Pocket, dann sieht man zum Beispiel bei dem Foto, was ich gemacht habe von dem Weg, da sieht man, das ist ein ganz anderes Grün als das, was ich nachher im RAW interpretiert habe. Das war deutlich entsättigter und deutlich schmutziger. Aber das liegt tatsächlich auch so ein bisschen an Sony. Sony hat keine schönen Grüntöne. Das ist kein Geheimnis. Das ist immer noch so. Ich finde, das ist grausam, was da rauskommt aus
der Kamera. Nikon, das macht Nikon besser.
Ja, eindeutig. aber nichtsdestotrotz interpretiere ich dann mit meinem Knopfgedrücke und Reglergeschiebe das Bild so, wie ich es gerne haben möchte. Richtig. Und ich finde,
vollstes Verständnis, da stehe ich auch zu, das mag ich auch gerne.
es ist näher dran an der ursprünglichen Fotografie, glaube ich auch, weil früher hast du ein Negativ gehabt, was du ja entwickeln konntest, so wie du es gerne haben wolltest. Na, das ist ja in der digitalen Fotografie das RAW,
finde Dann wundert es mich aber bei dir, Olli, stark, wenn, ja gut, du videografierst ja nicht mehr so mit deiner Kamera, dass du noch nicht das auch in der Videografie anwendest. Oder machst du da ein Color Grading?
Mache ich. Jetzt machst tatsächlich in den letzten drei Videos. Das hat angefangen mit unserem Fotobuddy-Videos Blendensternjagd. Seitdem nehme ich im flachen Bildprofil auf mit der Pocket und mache bei jedem Video ein Color Grading. Es ist nicht das Beste. Ich weiß, ich arbeite mich da auch noch so ein bisschen ran. Aber was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass ich eine deutlich breitere Range habe, was Über- und Unterbelichtung angeht. Das kann ich deutlich besser ausgleichen mit dem Color Grading.
Genau, du kannst es wesentlich besser kontrollieren. Ja, ich versuche es in der Videografie immer schon vorher so. Aber wie gesagt, Bildbearbeitung grundsätzlich RAW und so weiter. Ich bin so faul. Ich möchte es so gering, wie es nur geht halt.
Aber ich habe dich doch jetzt richtig verstanden. Du machst doch jetzt auch eigentlich immer RAWs, ne?
Ich mache jetzt eigentlich immer RAWs und deswegen bin ich nochmal auf das Thema gekommen, weil ich inzwischen auch schon fast jedes Bild anpacke. Es sei denn, ich mache ein reines Review über Kameras und so weiter und teste die Bilder mit der Kamera. Nur ich kam halt da drauf, weil ich jetzt in München auf dem Flughafen war, mitten in der Nacht auf dem Rollfeld, habe ein paar Fotos gemacht und ich hatte vorher ja ein paar Sachen noch getestet und dann war alles noch auf JPEG gestellt und dann habe ich mir zu Hause die Bilder angeguckt. Ich sage, in der Nacht und so ein bisschen Sterne, kannst du noch ein bisschen was rausholen? Und dann habe ich festgestellt, scheiße, die Kamera war auf JPEG gestellt und ich hatte keine RAWs.
Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert.
Ne, und da habe ich gedacht, schmeiße das jetzt weg und ich sage, nee, ich guck mal, was ich aus dem JPEG noch ein bisschen rauskriegen kann. Ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht, aber definitiv nicht so viel wie in RAW.
Genau.
Und deswegen komme ich jetzt wieder dazu, dass ich doch, Olli, ich schalte jetzt wieder auf JPEG und RAW. Ich habe jetzt beide Formate und pick's mir einfach raus.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das machen ja auch viele Hochzeitsfotografen, ne? Dass sie beides abspeichern. Zum Beispiel auf die eine Karte nur JPEG und auf die andere Karte nur RAW. Warum machst du dann beides? Möchtest du dann bei manchen Bildern einfach die Möglichkeit haben, herauszuholen und nimmst eigentlich bei den normalen Bildern dann eher das JPEG? Oder warum machst du beides?
Erstmal habe ich dann auch wiederum einen Vergleich, dass ich sagen kann, guck mal, das hat die Kamera draus gemacht. Und wenn ich nachher in der Bearbeitung bin, kann ich immer noch mal wieder kontrollieren, habe ich in meiner Bildbearbeitung übertrieben oder wie auch immer. Also jetzt ab und zu mal kontrolliere ich schon, wie sieht das JPEG aus und wie sieht das aus, was ich gemacht habe. Mhm. Gerade am Anfang mit der Bildbearbeitung, ich habe an diesen Reglern rumgerissen, da wäre jedes Pferd durchgegangen, hätte ich so an den Zügeln gerissen. Und ich muss sagen, und da habe ich gesagt, oh Gott, das JPEG hat mir besser gefallen als das, was ich gemacht habe. Inzwischen, Olli, ist es natürlich nicht so. Ne? Aber so manche Sachen denke ich, oh, guck mal, jetzt hast du doch ein bisschen übertrieben. Ne? Die Kontrolle zu sagen, wie man es im Kopf hat und wie du die Bildbearbeitung machst und wie es nachher die Kamera gemacht hätte, da sind schon Unterschiede. Aber die goldene Mitte sollte man treffen. Ja, ich bin halt nicht so ein Profi. Ich kenne andere, die machen das so genial. Aber
ich übertreibe immer dann, wenn ich das Bild scheiße komponiert habe. Das ist, glaube ich, geht vielen Fotografen so, dass man versucht nachher durch Reglergeschiebe seine Bilder irgendwie interessant zu gestalten. Manchmal gelingt das auch, finde ich, gerade wenn man in die Schwarz-Weiß-Richtung geht. Und manchmal wird es dann eher absolut, wie du schon sagst, dann geht es total in die schlimme Richtung, gerade was Halos angeht, so um bestimmte Dinge. Man kann einfach ein beschissenes Bild ganz, ganz selten dadurch retten, dass man an den Reglern reißt. Das ist
stimmt.
Ne? Merken, glaube ich, viele, gerade am Anfang, wenn man viel mit RAW rum experimentiert, freut man sich, welche Dynamik man noch rausholen kann. Und im Nachhinein sieht es dann ganz, ganz weit weg von dem aus, was man vor Ort eigentlich festgestellt hatte.
Olli, wir springen jetzt sowieso gerade so ein bisschen in den Themen rum, die wir uns hier aufgeschrieben haben. Ja. Ich würde jetzt, passt finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut, teuer, günstig. Da hat mich eine junge Dame, schätze ich mal, aus Belgien angeschrieben. Yves Gielen heißt die junge Dame. Und sie hat gefragt, geht die Sportfotografie nur mit teuren Objektiven und Kameras oder geht das auch mit günstigen oder Einsteigerkameras?
Sehr gute Frage.
Gute Frage. Hau rein, Olli, deine Erfahrung, deine Meinung. Ich meine, du hast ein Teleobjektiv, Offenblende 2.8, du hast eine Vollformatkamera, also du hast definitiv das teure Segment.
Ja, wobei ich natürlich noch nicht im Profi-Segment bin. Ich finde, da gibt es sogar noch eine Stufe dazwischen.
Da gibt es noch einen Sprung, ja.
Genau, es gibt das Günstige und da würde ich jetzt mal sagen, hat Yves, vermute ich einfach mal, eine APS-C-Kamera. Hat sie dir geschrieben, welche Kamera sie hat?
Nein.
Dann würde ich sagen, sie hat wahrscheinlich eine APS-C-Kamera, hat ihr Standard-Kit Zoom, das heißt einmal was im normalen Brennweitenbereich bis Ultraweitwinkel nach unten und hat dann zum Beispiel mal den zweiten Teil dazu genommen. Also oftmals ist es ja so 18 oder 16 bis 50 und dann kommt irgendwas von 50, 55 bis 300. Das verkaufen die Kamerahersteller ja immer als Komplettset. Und da hast du eigentlich schon ein Objektiv an der Hand, womit du sehr gute Sportaufnahmen machen kannst.
Definitiv.
Weil die Offenblende ist zwar nicht so hoch, aber wenn du im APS-C-Bereich bist, kannst du bei ISO 3200 noch relativ gut fotografieren. Das ist zumindest meine Erinnerung, die ich damals mit der Nikon jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß sie denn? Die D7200 hatte ich ja.
Ich glaube, die hattest du damals gehabt.
Eine tolle APS-C-Kamera, die super für Sport geeignet ist, was den Autofokus
angeht. Und ich hatte einen 70-300 von Tamron hatte ich mal gehabt. Das war gut.
Genau, ich habe auch tatsächlich schon mit etwas günstigeren Tele Objektiven Fotos sogar in einer Halle gemacht mit der Kamera.
Echt?
Und das ging.
Künstlichem Licht?
Genau, mit künstlichem Licht. Und Halle ist wirklich so die Königsdisziplin, wenn man schnelle Sportaufnahmen festhalten will. Da bist du eigentlich immer schon im Bereich zwischen ISO 3200 und 6400, damit du die Bewegung des Protagonisten einfrieren kannst.
Ja.
Es geht, ja, aber es ist auch mit ganz viel Nachbearbeitung verbunden. Das heißt, man sollte schon zumindest in Lightroom unscharf maskieren und auch das Rauschen rausrechnen. Also zumindest das Farbrauschen einfach komplett mal wegziehen. Dann hat man schon relativ gute Ergebnisse.
Ja.
Wichtig ist, dass du die Auflösung dann runterschraubst. Das heißt, in der Sportfotografie ist es ja meistens so, dass wir davon sprechen, die Bilder sind ja meistens online irgendwo zu sehen. Und dann reicht eigentlich eine Auflösung von 1600 oder 2400 Pixel für die lange Seite.
Ja, allgemein auch Betrachtungsabstand und so weiter.
Klar, aber
dann tut immer wieder drauf an.
Genau, also du erreichst mit Offenblende 5-6, die ja dann die meisten Zoom-Objektive haben, bei 300 schon eine schöne Freistellung. Also du kriegst eine schöne Action hin.
Ja. Also was Freistellung angeht, ist die, von der Brennweite und vom Preis, Kameraleistung und so weiter, ist gibt es eigentlich nichts zu meckern. Das kriegst du auch dann ganz, ganz locker hin.
Genau, was natürlich nochmal ein ganz anderer Qualitätssprung ist, wenn du mit Offenblende 2.8 fotografieren kannst. Das wirst du merken, weil du dadurch das ISO wieder nach unten schieben kannst. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Sportplatz bin, habe ich meistens gerade, es gibt ja auch so Nachmittagsspiele im Herbst, im Winter, wo es schon so ein bisschen dämmert. Da kannst du eigentlich schon mit 1600 ISO auf eine Belichtungszeit kommen, so vom 1600stel, 2000stel. Und das bietet dir eigentlich schon zumindest die Möglichkeit, im Fußball die Bewegung einzufrieren. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, Blende 2.8 zu wählen und hat einen Vollformatsensor, dann hast du schon deutlich weniger Bildrauschen als mit der APS-C und mit dem lichtschwachen Telezoom. Aber es geht beides.
Ja, natürlich. Aber es ist natürlich davon abhängig erstmal, welche Sportart ist es? Wie schnell bewegen sich die Leute? Oder machst du Rennsport oder sonst
irgendwas? Bei Billard kannst du auch einen Graufilter nehmen.
Ja, ja, gut.
Jetzt auch eine Langzeitbelichtung machen.
Ja, nein, nein. Aber ich muss sagen, ich habe damals viel Freude, Spaß gehabt und auch wirklich Erfolg gehabt. Ich habe angefangen mit der Sony Alpha 6000 und hatte das Telezoom-Objektiv 55-210 mm.
Was hat das für eine Offenblende bei 200?
5,6 wahrscheinlich. 5,6 oder 6, oder war das sogar 6,2 oder sowas. Also es war wirklich nicht lichtstark. Also, aber die Schärfe war in Ordnung und der Autofokus bei diesem ziemlich leichten Ding war gnadenlos an der Sony Alpha 6000 schnell. Den ganzen Telebereich grundsätzlich habe ich immer bei guten Lichtverhältnissen gemacht. Also meine Sportart, die ich hier, wenn ich sie gerne fotografiere, ist Wasserski, weil wir hier so eine Wasserskibahn bei uns haben. Macht sau Spaß, das Ding. Und wie gesagt, ich hatte nie das Gefühl, ich müsste da jetzt tief in die Tasche greifen, um das noch besser haben zu wollen. Mhm. Ich habe den Leuten die Bilder gegeben, die waren zufrieden. Und wenn ich sie mir mal wieder rauskrame, muss ich sagen, es funktioniert auch. Aber das Zauberwort ist eben Licht. Ich war, irgendwann mal hatte ich auch Sportfotografie, ist auch auf meinem Kanal, da war ich in so einer Kartbahn, hatte dann auch ein 70-200, das mit F4, auch bei künstlichem Licht eigentlich keine Chance. Ich hatte dann das 50mm 1.8 dabei gehabt, weil die Abstände in so einer Halle ja auch nicht so gravierend sind und das braucht man dann schon mindestens.
Was hast du für eine ISO-Empfindlichkeit mit der Offenblende 4 gehabt in der Kartbahn, weißt du das noch?
Ich glaube, ich war bei 800.
Okay,
da oder hast du meinst mit dem F4 oder was?
Genau.
Nein, nein, da musste ich wirklich an die Grenze rangehen, 6400 teilweise. Und da habe ich ein Bildrauschen gehabt, da habe ich gesagt, nee, das funktioniert damit nicht. Und deswegen bin ich wieder umgeswitcht.
Wobei ich ja immer noch, und das haben wir ja auch schon oft gesagt, ich sage immer noch, und da bin ich auch ein totaler Verfechter für, lieber ein scharfes Bild mit Bildrauschen als ein unscharfes Bild. Das heißt, stimmt. Das Rauschen kannst du immer noch nachbearbeiten. Und jetzt gerade aktuell, warte mal, oh, da hole ich mal was. Moment, das ist ein Tipp. Warte.
Na, jetzt kommt's. Gleich wieder da. Ja, ja, liebe Zuhörer, singen werde ich jetzt nicht für euch. Ich bin einfach nur froh, dass er auch nicht sein Handy anhat, dass es zwischendurch klingelt, aber er wird gleich, da ist er schon wieder. So, hallo.
Also, ich habe mir tatsächlich die aktuelle Chip-Foto-Video gekauft, Ausgabe 11 2020, weil ich mal wieder...
Werbung war das gerade, okay.
Unbezahlt. Unbezahlt. Also, ich lese die einfach gerne. Also, damit wir auch noch eine andere Zeitschrift nennen, ich habe mir auch noch die Foto-Hits gekauft, die lese ich auch sehr gerne. Ich habe mir mal wieder tatsächlich eine schöne Zeitschrift gekauft, weil ich mal wieder Bock hatte zu blättern und auch satt bin, was Nachrichten auf Smartphones angeht. Aber das hat das ist ein anderes Thema. Aber was ich eigentlich wollte, ist darauf hinweisen, in der neuen Chip-Foto-Video, ich habe mir das zwar selber noch nicht angeguckt, aber da ist eine Vollversion drin von, oder das Programm heißt Denoise Projects. Entfernt alle Arten von Bildrauschen. Also wer zum Beispiel jetzt kein Abo von Lightroom oder so hat, die Chip kostet, glaube ich, was kostet die hier? 6,95 und dafür kriegt man eine Vollversion eines Programms, was Rauschen entfernt. Ich hatte damals auch
und
noch.
Gut?
Ja, also ich kann es jetzt nicht für dieses Programm sagen, aber ich habe damals zum Beispiel Neat Image verwendet. Und das war fantastisch, was Rausrechnen von Rauschen, Bildrauschen angeht. Also das war wirklich toll. Mittlerweile ist Lightroom da auch sehr, sehr gut, aber vielleicht ist das eine tolle Alternative für die Leute, die kein Abo abschließen wollen. Also einmal eine Zeitschrift kaufen und dann hat man das tatsächlich mit drin.
Das ja so gut, hat man ja auch öfter. Ja, und gerade wenn man vielleicht nicht so viel Geld ausgegeben hat für Kamera und Objektive im Telebereich. Ja, und ich kenne ja einige Leute, die fotografieren so gern ihren Hund, wenn der auf einen zuläuft. Und die wollen ja auch ein bisschen mit dem Telebereich arbeiten. Ja. Und wenn du die Möglichkeit hast, günstig oder vielleicht sogar kostenlos ein Bildrauschen wegzuarbeiten, kann man eher mit ISO-Zahlen nach oben gehen, als so tief in die Tasche zu greifen.
Genau. Also interessant wäre es nochmal zu wissen, was Yves eigentlich für eine Sportart meint damit. Na, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel bei Autorennen brauchst du halt auch echt ein brutales Tele, weil du einfach nicht so nah ran kannst.
Ja. Das ist eben die Frage, welche Sportart, vor allen Dingen auch, bist du in der Halle, bist du draußen und so weiter. Sport ist nicht gleich Sport.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einer Kamera mit vielen Megapixeln vielleicht eine Festbrennweite zu nehmen und dann zu croppen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, wo man nah ran kann. Ich kann zumindest nur mal einen kleinen Geheimtipp verraten aus der Sportfotografie und vielleicht achtet ihr selber auch mal drauf, wenn ihr irgendwelche Zeitungen oder so seht. Das Interessante an der Sportfotografie ist, so wenig an Umfeld von den Protagonisten drauf haben, wie nur irgend möglich. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Zweikampf im Fußball fotografierst, schneide das Ding so nah an den Körperteilen und am Ball, wie es auch nur geht.
Dass du den Hintergrund komplett irgendwie weg hast.
Hintergrund ist, natürlich ist es witzig, wenn jemand von der Seite auch noch auf den Zweikampf guckt. Das kann man immer mal mit einbauen, aber je enger du das schneidest, und das ist eben bei Sportfotografie gewollt, umso besser wird das Bild nachher.
Umso mehr bist du noch dabei in der Szene.
Genau. Ja, wir haben noch die dritte Variante, sind natürlich die Profi-Fotografen, aber ich glaube nicht, dass das die Yves interessiert. Das wären dann tatsächlich so eine bombastischen Kanonenrohre, wie sie an, am Spielfeldrand stehen.
Genau. Sehr, sehr teuer und die Bilder werden gleich live in die Redaktion gestreamt.
Genau, das ist dann Ahnung was. Also alles brennweitentechnisch so ab der 300er Grenze aufwärts. Da gibt es teilweise 600er Teles, da hebst du dir einen Bruch, wenn du das Ding in der Hand hast. Deswegen auch meistens Einbandstative nur für die Objektive, wo dann hinten so ein kleines bisschen Kamera dranhängt. Das sind diese Objektive. Ja. Ich denke, Frage beantwortet, oder?
Ja, richtig. So, Olli, jetzt haben wir ein tolles Thema. Das habe ich auch beobachtet und bin sehr zweigeteilter Meinung.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Oh, also ich
Wir sprechen über Hackfleisch, ne?
Genau.
Über Beef.
Ganz genau.
Über Beef.
Also, erzähl, Olli.
Es ist ein Video rausgekommen und ich muss jetzt mal kurz gucken, wie das genau heißt. Weit entfernt von perfekt. Ein unabhängiges und vor allen Dingen auch im Titel den Hashtag schon mit reinzuballern, ein unabhängiges Jaworski-Stativ-Review. Also, da hat der liebe David vom Schießstand mal einen rausgehauen und hat mächtig polarisiert.
Ja.
Er hat sich erlaubt, das Jaworski-Stativ, welches Benjamin Jaworski, manch einer mag ihn noch nicht so gut kennen. ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wer das ist. Ja. Und jeder hat auch seine eigene Meinung zu Ben. Wir haben ihn übrigens mal angeschrieben und gefragt, ob er nicht in unserem Podcast kommen will.
Ich habe ihn darauf jetzt nochmal angeschrieben, es kam noch keine Antwort.
Ach was, ja, ich habe auch nie eine Antwort bekommen. Man weiß nicht, ob ihn das erreicht oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er hat es, glaube ich, geschafft und da zoll ich ihm jeglichen Respekt. Er hat ein erfolgreiches Unternehmen, glaube ich, aufgebaut mit seiner Firma, die er gegründet hat, mit seinem Wissen über die Fotografie, mit seiner Art, kommt er bei vielen Leuten sehr, sehr gut an. Und der eine sagt jetzt, er hat sich einen Gefallen damit getan, auch Produkte zu veröffentlichen. Und der andere sagt, nicht ganz. Und David hat sich erlaubt, hier mal das Stativ zu kritisieren. Und vielleicht kannst du noch mal genau sagen, was er da kritisiert hat.
Also erstmal geht es darum, dass David und Micha, heißen die beiden, glaube ich, die haben gemeinsam einen YouTube-Kanal, Schießstand, mit SZ geschrieben, Schießstand, und haben inzwischen, glaube ich, auch 25.000 Abonnenten und sind bekannt, die ballern hier ordentliche Reviews raus über Kameras, über Objektive, sind auch, das muss man ehrlicherweise zugeben, sehr kritisch und sagen oftmals auch wirklich die Meinung dazu, das eine ist besser, das andere ist schlechter, auch von Produkten, die die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich finde, bis jetzt war es eigentlich immer gut beschrieben und auch eine ehrliche, konstruktive Meinung zu diesen Produkten. Ich, so wie ich mitbekommen habe, ne, also Halbwissen weißt du ja bei uns, ist es so, dass der liebe Ben ein Objektiv halt vorgestellt hat, liegt, glaube ich, preislich so knapp über 300 Euro und hat es also hochgejubelt, sein Name ist drauf und so weiter. Daraufhin hat David, glaube ich, in seinem Beitrag irgendwas dazu geschrieben und Ben hat es dann wieder gelöscht, aber irgendwie ist es dazu gekommen, dass David gesagt hat, pass auf, ich teste das Objektiv, das Stativ, darum geht es ja nicht Objektiv, sondern Stativ einmal und hat es, ich sage jetzt einfach mal so, für mich persönlich ziemlich zerrissen. Punkt 1 ist, dass ich glaube, dass der David auf jeden Fall weiß, was gut und schlecht ist für seine Art der Fotografie-Video, auch, ja, auch für andere Sachen. Das ist ja definitiv so. Er hat also auch Ahnung von dem, was er da sagt. Das stimmt alles schon. Ich finde aber, vorher war es immer ein Review über ein Produkt, eine Sache zum Anfassen und eine Firma, die das irgendwie so dahinter steht. Ich fand den Beitrag von David ganz persönlich, es war, ich will nicht sagen ein richtig persönlicher Angriff, aber es ist wesentlich persönlicher gewesen, dieses Objektiv unter die Lupe zu nehmen. Das war wesentlich persönlicher als das, was er sonst macht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, finde ich gut, dass er das überhaupt aufzeigt. Der andere Punkt ist, dass bei Ben das so ist, der schwebt in ganz anderen Sachen. Wir beide, Olli, können uns das nicht vorstellen, glaube ich, wenn du so erfolgreich bist, was da auf uns zusammen rasselt. Seine Pflicht wäre definitiv gewesen, sich mehr um das Produkt, wo sein Name draufsteht, definitiv drum zu kümmern, dass auch wirklich alles Hand und Fuß hat und wirklich stimmt. Oftmals verkauft man ja, so knallhart es klingt, wirklich seinen Namen. Und wenn dann am Produkt irgendwas nicht richtig ist, oder das kann man auch nicht schönreden, das ist dann so. Das ist vielleicht auch der andere Punkt.
Mhm. Ne? Also aber, damit man weiß, über was wir hier reden, das Stativ heißt Jaworski Stativ inklusive Kugelkopf und kostet 349 Euro mit Kugelkopf.
Genau.
Ist ein Carbon-Stativ. Ja, und da gab es halt, was du schon gesagt hast, da hatte David ein bisschen aufgedeckt, dass das Gewicht nicht stimmen soll.
Ganz genau, Kugelkopf mit Anschlag, Hochkantfotos und keine Ahnung, irgendwas verarbeitungstechnisch.
Genau, er hat den Kugelkopf kritisiert, ja, zum Beispiel, dass man dort die Friktion nicht einstellen kann. Und ich weiß genau, was er meint. Wir haben ja beide den Sirui-Kopf, wo man sehr, sehr penibel genau die Friktion einstellen kann. Die Friktion, für die, die es nicht wissen, ist eigentlich, wann bewegt sich der Kugelkopf, wie stark, wenn ich die löse. Also gibt es einen Widerstand, heißt, kann die Kamera mit Stativ runterknallen. Wenn man diese Friktion zum Beispiel ganz lose einstellt, dann hat man ungefähr das, was bei dem Jaworski-Kugelkopf der Fall ist. Ich persönlich bin da tatsächlich auch so ein kleines bisschen zwiegespalten. Ich habe selber schon erlebt, dass mir die Kamera runtergeknallt ist, weil die Friktion zu lose eingestellt war. Ist sie aber zu fest eingestellt, nervt mich das auch total ab, weil man dann am ganzen Stativ rüttelt. Manchmal macht dir das die ganze Bildkomposition kaputt. Also ich habe, da muss man so ein bisschen den Mittelweg finden und das kann man mit diesem Kugelkopf nicht so wirklich machen, weil man die Friktion halt nicht anpassen kann. Das mag der eine gut finden, der andere nicht so gut. Du sagst also, es war ein bisschen persönlicher, der Angriff, so kam das auf dich rüber?
Ja, ich sag mal so, man hat es sicherlich auch nicht leicht und ich weiß, dass der Stefan Wiesner zum Beispiel auch irgendwie einen Kommentar mit dazu abgelassen hat. Ich weiß, Stefan Wiesner ist auch jemand, der ausschließlich sein Geld damit verdient, was er da tut, ob er seine eigene Zeitung hochbringt und so. Ich gehe davon aus, Stefan Wiesner, wenn jemand ein Produkt haben möchte, das reicht bei Stefan nicht aus, um ihm zu sagen, hier hast du etwas, mach ein Review drüber und dann kannst du das Produkt behalten. Das reicht nicht mehr. Bei ihm musst du schon ordentlich Geld noch mit drauflegen, dass er das überhaupt macht.
Ist natürlich jetzt viel Spekulation. Das kann man natürlich nicht sagen.
Ich sag mal, das ist so. Die wollen ihr Geld verdienen, dann ist es so. Aber ich sag mal, ich verstehe beide Seiten. Einerseits den Jaworski, der sein Geld verdienen möchte auf seiner Schiene. Andererseits passieren auch Fehler, die nicht passieren dürfen. Definitiv ist es so. Auf der anderen Seite hast du den Schießstand, der das kritisiert, wie er das macht. Aber es hat mir das Gefühl gegeben, boah, endlich habe ich hier mal einen Aufhänger. Das hat ihm gleich ordentlich Hunderte an Abonnenten wiedergegeben, dass er da so ein Kreuzfeuer gegeben hat.
War das so? Also das habe ich jetzt nicht beobachtet.
Doch, es ist einiges auf ihn zugekommen und sicherlich auch mit Kritik und so weiter. Es ist viel darüber auch diskutiert. Keine Ahnung, wie viel Hunderte von Kommentaren dann darunter kamen. Das hat dem David im Schießstand definitiv einen ordentlichen Schub gegeben. Das darf man an der Stelle allerdings auch nicht vergessen.
Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass die Fans von Ben Jaworski sehr, sehr schnell schießen. Ich weiß zum Beispiel von Dennis Siebert, Shadow und Light Fotografie, herzliche Grüße an dieser Stelle. Der hat sich mal erlaubt, die Jaworski-Filter unter die Lupe zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Video, was extrem kritisiert worden ist von den Fans von Benjamin Jaworski.
Ja.
Unabhängig davon, ob das jetzt persönlich ist oder ob das, ob das jetzt sachlich war. Ich glaube, dass beide. Also das möchte ich denen auch nicht unterstellen. Ich glaube, dass weder Dennis noch auch David Benjamin Jaworski persönlich schaden wollten. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendeine Form von Neid dabei ist.
Das glaube ich nicht.
Also man unterstellt das ja oftmals, dass jemand sagt, okay, du hast wahnsinnig viel Erfolg, auch durch den Verkauf der Dinge, dass man dann so ein kleines bisschen in die Neiddiskussion kommt.
Ich möchte jetzt ja auch den Ben nicht auf irgendeinen Thron stellen, dass ich sage, das ist der Große und sei mal vorsichtig, was du über ihm sagst oder nicht. Es ist nur wir reden jetzt hier nur über mein persönliches Empfinden und ich finde eben, dass David eigentlich sonst immer schön sachlich über seine Kritiken oder über die Sachen redet und ich hatte da irgendwie das Gefühl so, das war schon eher dem Namen Schießstand angemessen, sag ich jetzt einfach mal.
Hat er geschossen.
Er hat geschossen und definitiv hätte er das ein bisschen sanfter machen können. Das hätte allen ganz gut getan, glaube ich.
Ich würde sanft gerne durch ein anderes Wort ersetzen. Ich glaube, sachlich wäre ein kleines bisschen besser, weil es kam auch so ein kleines bisschen, da war so der Text, den Jaworski für sein Stativ verwendet, entwickelt von Fotografen für Fotografen. Das ist natürlich sehr plakativ und da ist David auch schon ein bisschen angetriggert durch dieses, weil er sagt, es ist halt nicht für Fotografen gemacht, wenn die und die Voraussetzungen erfüllt sind. Ich glaube, da hätten sich beide einen Gefallen getan, wenn sie versucht hätten, so ein kleines bisschen sachlicher zu bleiben. Aber ich weiß auch selber, wie das ist, wenn man kritisiert wird.
Liegen Nerven das manchmal kann auch wirklich jeder. Blank und nee, natürlich nicht. Gehe ich stark von aus. Und wer weiß, wo David irgendwann mal hinkommt mit Schießstand, wenn die irgendwann 100.000 haben, wer weiß, was denen um die Ohren geknallt wird. Ne? Das weiß man alles auch nicht.
Also an dieser Stelle auch nochmal eine ganz, ganz herzliche liebe Einladung an Benjamin Jaworski oder an David. Kommt gerne in unsere Sendung, schreibt uns beide an, wenn ihr Bock habt, darüber zu schnacken oder auch nicht oder auch über
die müssen wir ja nicht beide gleichzeitig haben.
Obwohl, nur, das würde ich mir auch interessant vorstellen.
Das wollen wahrscheinlich jetzt alle. Nein. Ich fände es mal ganz, ganz gut, den Jaworski oder den lieben Ben hier im Podcast zu haben, um ihm wirklich mal interessant für YouTube auf dem Weg nach oben. Diese ganzen Barrieren, die man nimmt. Ich glaube, der Stefan Wiesner hat auch seine Barrieren gehabt und so weiter, aber ist denn doch wieder eine andere Schiene. Aber würde mich mal wirklich interessieren, mit was man da so kämpfen muss.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Hate, den Ben abgekriegt hat, teilweise auch von vielen, vielen Leuten und da muss man ganz klar auch sagen, die definitiv neidisch sind. Ich finde, das ist ungerechtfertigt. Er macht seine Sache toll. Er hat auch gerade seine seine ersten Videos, die er gemacht hat, da hat er, glaube ich, ganz, ganz vielen Anfängern wirklich ganz, ganz tolles Wissen vermittelt. Und auch ich habe sehr viel von seinen Videos gelernt.
Natürlich, ich fand das toll, weil er das auch vor der Kamera darstellen kann. Der ist ein Schauspieler irgendwo auf seine Art und Weise, hat eine tolle Stimme und alles passt gut zusammen. Und wie gesagt, einfach aufpassen, dass wenn man seinen Namen für was hergibt, dass man das wirklich kontrolliert.
Das finde ich jetzt noch gar nicht mal so schlimm. Also ich glaube, das ist ein Produkt, das hat seine Vor- und Nachteile wie alle Produkte. Ja. Ich glaube auch, das perfekte Stativ gibt es nicht. Ich bin fest der Meinung, wenn du ein Stativ oder ein Objektiv oder ein Kamerabody kaufst, ich meine, was haben wir gerade gemacht, Michi? Wir haben über drei Kameras geredet, die auch ihre Vor- und Nachteile haben. Also du wirst nie ein perfektes Produkt auf den Markt bringen. Die Frage ist, und da bin ich auch bei dir, kriegt man das hin, ein Review zu machen, ohne persönlich gegen jemanden zu schießen? Und ich glaube, das ist eine Sache, die ist nicht ganz so leicht, wenn man in der gleichen Branche tätig ist. Also Grüße an dieser Stelle wirklich auch nochmal an beide. Wir wollen das nicht bewerten. Ich glaube, da geht es dir genauso.
Ja.
Grüße an David, Grüße auch an Ben. Aber ihr habt auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt.
Definitiv. Na gut.
So, alles klar. Wir haben noch tatsächlich ein weiteres Thema, ein kleines Thema eigentlich. Und
zum Abschluss.
Zum jetzt, Abschluss ne? sozusagen. Mhm. Ich war kurz davor, weil ihr mir das auch empfohlen habt, in der letzten oder in der vorletzten Sendung? In der letzten Sendung war es. Ich habe mir das Sigma 105 Millimeter Makro mit Offenblende 2.8 angeguckt. Und ich war kurz davor, mir das zu kaufen. Ich habe das Review gesehen von Pavel, von dem Objektiv, in dem er auf seine charmante Art wieder tolle Aufnahmen gemacht hat, hat schöne Makroaufnahmen und auch ein paar Porträts gemacht. Ich fand das unfassbar scharf, aber das ist ja auch die Eigenschaft von einem Makroobjektiv. Aber vielleicht kann ich euch mal mitteilen, warum ich es mir nicht gekauft habe. Bis jetzt jedenfalls nicht. Ich habe derzeit kein Makro für Sony. Ich hatte früher für Nikon immer ein altes 105er auch mit Offenblende 4, ein manuelles. Und ich muss sagen, ich habe mich gefragt, wie viel Makro will ich eigentlich machen? Und ist es das dann wert, das zu kaufen? Und ich habe mich für Nein entschieden, weil ich die Brennweite und die Lichtstärke schon habe. Und zwar mit meinem 70-200. Da ist 105 mit Blende 2.8 schon drin.
Genau. Der Unterschied ist definitiv die Naheinstellungsgrenze.
Genau.
Und deswegen ist es ja auch ein Makro, Punkt, aus, Ende.
Ja.
Ich habe damals, und das habe ich aber viel benutzt, ein genau das gleiche Objektiv für Nikon gehabt. Also die Vorgängervariante, 105 mm 2.8er Makro, hatte ich gleich schon mal einen Bericht drüber gemacht. Ein tolles Objektiv. Nur den Vergleich habe ich eben auch von der Schärfe und alles, was dazugehört. Und was ich eben auch gerne genutzt habe, und das mache ich zwischendurch immer mal gerne, und das wäre mir die Sache wert, ich fotografiere gerne Makro. Also ob jetzt mit, ob Fliegen oder Blümchen oder wie auch immer, für mich hätte das schon Sinn. Also wenn ich das Geld über hätte, würde mich das durchaus wieder interessieren, für Sony Vollformat ein Makroobjektiv zu haben. Das 90 mm soll auch ganz, ganz toll sein.
Ja.
Würde ich gerne mal einen direkten Vergleich sehen. 105 mm 2.8 Makro von Sigma gegen das Sony 90 mm.
Bei mir steht halt tatsächlich die Entscheidung an, kaufe ich mir ein Autofokus-Makro überhaupt oder tut es vielleicht auch ein altes Olympus mit Adapter? Weil ich glaube, im Makrobereich, wie machst du das? Fokussierst du manuell bei Makros?
Ja.
Eigentlich fast
ich
immer, ne?
Irgendwann mal, ja, ich habe ich habe für APS-C das 30 mm Makro von Sony und bei der Nah-, je näher, wenn du wirklich in die Naheinstellungsgrenze rankommst, um deine 1:1 Abbildungsmaßstab zu haben, bei den Hauch von Bruchteilen eines Millimeters der Tiefenschärfe, den Fokus genau da zu treffen, ist fast unmöglich. Ich bin ja auch der Makrofotograf, der das meistens mit einem Bild macht. Ich hatte ja eine Olympus-Kamera gehabt.
Also kein Fokus-Stacking.
Genau, und Fokus-Stacking, das mache ich dann, möchte ich auch, also wenn ich jetzt so ein Makro habe, das 105 mm am Vollformat, dann würde ich mich viel mehr, definitiv viel mehr mit der Makrofotografie beschäftigen. Und dann würde ich es auch richtig auskosten, sage ich jetzt mal. Aber jetzt einfach nur zu sagen, ich möchte das haben, das ist gut. Ich kann es auch für den Porträtbereich benutzen. Dann gibt es gerade für dich, Olli, ja die Möglichkeit mit deinem Tele auch, was du 2.8 hast. Genau. Also ich würde es mir nur kaufen, wenn ich wirklich steil gehe auf die Makrofotografie. Dann hat das absolut seinen Sinn, seine Daseinsberechtigung. Ja.
Also ich bin tatsächlich auch was das Fokus-Stacking angeht, so ein bisschen angefixt worden durch deine Bilder, die du auf Instagram gepostet hast. Die sehen so fantastisch aus. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Ich würde mir tatsächlich mal, vielleicht könnt ihr mir da auch mal schreiben oder uns auch schreiben, wie ist das eigentlich? Gibt es für Sony auch irgendeine Art von Fokus-Stacking-Software oder wie macht man damit so tolle Makroaufnahmen? Es kann ja nicht sein, dass das nur in Olympus-Kameras möglich ist.
Oder? Nein, du hast ja aber einen Schlitten oder ein
ich habe einen Schlitten, da fahre ich immer den
Motor, Park ein Motor, den Berg runter. Genau, ein Motor, der so Stück für Stück nach vorne geht. Ich habe zum Beispiel auch so einen kleinen Slider für 150 Euro habe ich mir mal gekauft, weißt du, so ein paar, wo ich meine GoPro draufpacken kann. Und diesen Slider, der passt auch auf meinen 30, also ich auf meine, da kann ich auch meine Sony Alpha 6400 draufpacken. Aber Michi, und der geht, pass auf, ja der geht pro Sekunde geht ja 0,06 Millimeter nach vorne. Und wenn ich dann sage, ich mache jetzt mal 90 Bilder als Serie und der Motor geht jedes Mal nach vorne, dann habe ich meine Schärfentiefe. Ich weiß, es gibt Kameras wie Nikon D850, die hat dieses Fokus-Stacking mit drin. Olympus ist natürlich dafür berühmt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, das hinzubekommen.
Ja, die Frage ist nur, wenn du natürlich irgendwo, ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wenn ich auf dem Kanu sitz und dann zum Beispiel Libellen mache. Hier in Hamburg gibt es ja tolle Kanäle, wo man durchfahren kann. Und dann hast du ganz, ganz viel Libellen so am Rand sitzen. Da kannst du ja nicht erstmal sagen, so bremst mal ab, ich baue meinen Schlitten auf und mach dann alle Sekunden.
Nein, da kannst du kein Stacking machen, das geht natürlich nicht.
Das haut eben nicht hin. Und das machst du aber dann zum Beispiel ja mit der Olympus mal eben aus der Hand, oder?
Ja, aber auch da macht sie ja, ich glaube, kommt darauf an, welche Olympus du hast. Ich glaube, die kleine macht 5 Bilder und packt sie dann zusammen, die größere macht 8 Bilder, irgendwie so in dem Bereich. Aber auch da ist es natürlich, kannst du nicht im Vorbeiflug machen, das funktioniert dann auch nicht.
Aber du hast natürlich durch den kleineren Sensor eine höhere Schärfentiefe, das heißt, die macht ja mit weniger Bildern deutlich schärfere Aufnahmen im Stacking als eine Vollformatkamera.
Ja. Das stimmt. Ne? Aber ich sag mal, wenn du eine schöne Libelle siehst, irgendwo weiter weg, dann könnte man das auch mit dem 105 mm Makro machen. Natürlich nicht mehr im Abbildungsmaßstab 1:1. Das geht ja nicht, weil die Libelle ja schon wesentlich größer ist als dein Sensor selber.
Ja.
Also insofern kannst du dann immer noch, wenn du sagst, du machst sowas mit einer Sony Alpha 7 R Mark IV mit, keine Ahnung, wie viel Megapixel hat die, 60, dann hast du so viel Potenzial im Bild noch rumzuschneiden. Also dann hast du schon deine geile Makroaufnahme, definitiv.
Ja. Also da ist tatsächlich auch die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Ich tendiere eher dazu, wirklich ein günstiges manuelles Makro mir zu kaufen. Und auch wenn ihr da Tipps oder Empfehlungen habt, immer her damit. Ich bin da sehr dankbar für. Ich möchte schon wieder ein paar Makros machen, gerade jetzt auch, wo es wieder ein bisschen kälter wird, wo man nicht viel Landschaft draußen macht, sondern dass man mal die wunderschöne Hausspinne an der Wand einfach mal porträtiert.
Genau. Oder wenn wir mal wieder einen richtigen Winter kriegen, wenn die Scheiben so kristallisieren und sowas Schickes.
Ja, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich nur Grashalme mit so ein bisschen Tau drauf fotografiert habe. Also sieht wunderschön aus.
Macht auf jeden Fall Spaß.
Wenn ihr da Empfehlungen habt, und da bin ich wirklich auch komplett von Herstellern unabhängig, also ich, egal ob M42 Adapter kann man sich alles dazu holen und gerade die alten Linsen haben auch eine tolle Charakteristik.
Natürlich.
Bin ich sehr gespannt drauf.
Olli, wie lange sind wir jetzt am Start?
Ich weiß viel zu lange, nicht. Viel zu lange. Da müssen wir
haben über eine Stunde schon, ne?
Oh Gott, da muss ich alles wieder zusammenschneiden.
Jo, so
ist nein, das ist doch in Ordnung. Mhm. Und das ohne Gast.
Ja, siehste, funktioniert auch. Vorweg schon mal zu sagen, nächste Woche, Olli, habe ich keine Zeit.
Hast du letzte Woche auch gesagt und dann bist du doch wieder angeschissen gekommen.
Ja, weil wir dann doch wieder zwischendurch hierher gekommen sind. Ne? Gut, aber wie gesagt, nächste Woche nicht. Ich bin dann wieder in Frankfurt unterwegs.
Und wir müssen auch
danach keine Zeit.
Wir müssen auch mal gucken. Ich weiß, dass die ganz großen Podcaster, wozu wir ja deutlich noch nicht zählen, aber die machen das irgendwie auch immer mobil von irgendwo, also mit ihren Smartphones teilweise. Da würde ich gerne mal eintauchen und gucken, ob wir das nicht auch hinkriegen, dass man irgendwie aus dem Auto podcasten kann. Vielleicht
haut sowas ja auch. Nicht aus dem Auto, aber wenn ich im Hotel bin, habe ich meistens besseres Netz als hier und das ist ja kein Problem. Ich kann ja mein Rode Podcast-Mikrofon mitnehmen. Das können wir ja auch eben da machen. Da würde ich immer mal ein Stündchen Zeit haben.
Genau.
Ich arbeite da ja nicht durchgehend.
Und für mich ist das auch immer ein Stündchen Therapiestunde, wo man sich nicht mit der Scheiße beschäftigen muss, die um einen rum so passiert.
Genau. Also halten wir mal fest, dass wir das hinkriegen, vielleicht doch noch nächste Woche Freitag, denn aber dann von Frankfurt aus und nicht von hier.
Genau, und ich muss auch nächste Woche wieder ackern, also wird das wahrscheinlich auch ein bisschen enger werden. Aber wir hoffen, euch hat's gefallen, Folge 24, das soll's gewesen sein.
Ne? Drückt schön da auf den Kaffee-Button bei uns auf der Homepage, ne? Dann freuen wir uns auch.
Sehr gerne, genau. Wenn ihr da Lust zu habt, uns einen Kaffee auszugeben, könnt ihr das gerne auf www.fotobuddies.de tun.
Gut, alles klar. Dann war's das für heute.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.